Guten Abend.
Das, was nicht verraten worden ist, ist, dass ich jetzt in Wuppertal arbeite, nicht in irgendwo in einer Gemeinde, sondern, wie man schon hört, in einem Sprechberuf außerhalb als Fahrlehrer, wo man im Regelfall den Laptop weniger braucht. Aber das macht nichts. Fahrlehrer, ja, aber für Klasse B, also für Pkw, ja, für die, die, Mann, ist das hell hier, für die, die also noch keinen Autoführerschein haben, kleiner Tipp, Wuppertal, ja, Hannaberger Straße, ich meine jetzt keine Werbung, um Himmels Willen, Teamfachschule Schärf. Nichtsdestotrotz, mal abgesehen jetzt davon, bitte? Ja, auch in Kronenberg Zentrum, genau, es gibt da zwei, ne? Also Kronenberg Zentrum und Hannaberg, ja, sehr gut. Wir schauen mal, was passiert. Aber ich bin nicht da, um hier Führerscheingeschichten zu klären, sondern eigentlich bin ich hier, weil mir eine Sache auf dem Herzen brennt. Und zwar ist es das, was Jesus sagen will. Es ist immer toll, Sachen zu erzählen und so, aber wenn das nicht das ist, was Gott sagen will, dann ist es nicht wichtig. Ich habe überlegt, wie überschreibe ich meine Predigt. Das ist immer ganz gut, dann hat man was zum Festhalten. Wer von euch kennt momentan das aktuelle Lied von Materia? Genau, das kommt noch dazu. Es gibt ein Lied, das ist noch nicht so alt, das habe ich vor ein paar Wochen gehört. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Hat das schon mal jemand jetzt in der letzten Zeit irgendwie im Radio und so gehört? Ja, ne? Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, was ist das jetzt? Da saß ich so im Auto, hörte mir das so an und versuchte jetzt zu verstehen, was will der mir eigentlich sagen? Weil das ist so eine Mischung aus total blasphemisch, also total gotteslästerlich, so kam es erst rüber. Das ist so eine Mischung aus, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und das ist so eine Mischung aus, das ist meine Suche, das ist mein Ruf, da will ich hin. Das finde ich so faszinierend, weil das, was im Lobpreis eigentlich gesungen worden ist, ist eigentlich die Antwort auf die Predigt. Das ist total lustig, weil das ist das, was im Herzen dann passiert, wenn Christus jemanden berührt. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Materia hat die Schwierigkeit, dass er in seiner Musikwelt, nicht falsch verstehen, gefangen ist. Das merkt man in der Art und Weise, wie er die Sachen verpackt. Das merkt man darin, wie er versucht, seine Frage in den Raum zu schmeißen. Ich habe mir das Video angeguckt und ich war kurz davor, das wieder auszumachen. Aber ich habe gesagt, nee, guck mal dran vorbei. Egal wie schlimm das jetzt ist, hör mal zu, was er singt. Und dann merkte ich, da ist mehr drin, als nur zu provozieren. Das ist seine Gangart, damit umzugehen. Also ich bin davon überzeugt, dass er tatsächlich die Frage hat, wie komme ich in den Himmel? Und ich dachte so, das passt so genial auf das, was ich predigen möchte, weil es gibt in der Bibel eine Geschichte, eine Begegnung, die Jesus persönlich da hat. Und die läuft wie folgt ab. Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Judäa ist ja so ein Zentrum von Israel und Galiläa ist ganz oben. Und dazwischen ist Samarien. Samarien, das ist so die abtrünnige Ecke von Israel. Wenn man Juden fragt nach der schlimmsten Ecke in Israel, dann werden sie sagen Samarien. Weil das ist einfach, das sind keine Israeliten, aber die denken, sie sind gläubig und sind Jahwe-gläubig und so weiter und so weiter. Und Jesus geht genau durch diesen Raum, durch diese Räumlichkeit durch, weil es der direkte Weg nach Galiläa ist. Sonst müsste er einen Umweg von über 40 Kilometern machen. Von hier nach Lüdenscheid, kommt es hin, ja, ne? 40, 60 Kilometer. Von hier bis nach Lüdenscheid Umweg. Nur mal kurz durchdacht, um eigentlich einen direkten Weg zu gehen. Ja? Also geht er genau da durch. Und jetzt passiert Folgendes. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und kommt in einem Ort an, der Sychar heißt. Das ist irgendwo ungefähr in der Mitte von Samarien. Kommt an einen Brunnen, der wird Jakobsbrunnen genannt. Und schickt seine Jünger los und sagt, holt mal was zu essen. Die ziehen ab Und Jesus, steht in der Bibel drin, ist müde und setzt sich schnurstracks hin. Also zack, hin, an den Brunnen sitzt er da. Ganz einfach, gar nicht lange fackeln. Und jetzt sitzt er da. Und dann steht da, dann kommt eine Frau aus Samarien zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Okay, momentan liest sich das wie so ein Reisebericht. So, ja, Jesus ist da halt unterwegs und dann schreibt da irgendjemand was. Aber wenn man dann weiter betrachtet, wie das Gespräch verläuft, merkt man, das ist kein Reisebericht in sich. Es ist 12 Uhr mittags, das sind so um die 35 Grad im Schatten, nur damit man sich eine Vorstellung hat, wie warm das da ist. Jesus ist müde. Ich hatte überlegt, ob er einen Sonnenstich gehabt haben könnte. Ich bin mir nicht sicher. Aber die Frau kommt dazu mit ihrem Tonkrug auf dem Kopf und mit der anderen Hand jongliert sie einen Eimer mit einem Seil dran. Und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Und diese Samariterin reagiert, was sprichst du mich an, der du ein Jude bist und ich eine Samariterin bin? Daraufhin reagiert Jesus ganz entspannt und sagt Folgendes. Wenn du wüsstest, was die Gabe Gottes ist und wer zu dir sagt, gib mir zu trinken, glaub mir, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Daraufhin guckt sie ihn an. Herr, du hast nichts, womit du hier aus diesem 23 Meter tiefen Brunnen Wasser schöpfen kannst. Woher hast du bitte schön lebendiges Wasser? Kann es sein, dass du mehr bist als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Sagt Jesus zu ihr, du, wenn wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Wenn du aber das Wasser, oder wenn jemand aber das Wasser trinken würde, das ich ihm gebe, der würde in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Und dieses Wasser würde in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Oder sprudelnd ins ewige Leben quillt. Daraufhin reagiert die Frau sofort, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus reagiert und sagt, geh nach Hause, ruf deinen Mann und komm wieder. Daraufhin sagt die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, darin hast du jetzt wirklich die Wahrheit gesagt. Du hast recht geantwortet, du hast keinen Mann. Du hast 5 Männer gehabt. Und der Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann, mit dem bist du nicht verheiratet. Darin hast du wahr gesprochen. Ah, sagt die Frau, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem ist die Stätte, wo man anbeten soll. Meint Jesus zu ihr, glaub mir, wenn ich den Text jetzt sortiert kriege. Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten. Denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Daraufhin reagiert die Frau ganz eigentümlich und sagt, ich weiß, dass der Messias kommt. Den man den Christus nennt, der wird uns alles dieses sagen. Jesus reagiert darauf und sagt, ich bin's, der mit dir redet. In der Zwischenzeit kommen seine Jünger wieder, bringen was zu essen mit und sieht, wie er mit dieser Frau redet und sind etwas irritiert, wagen aber nicht, Jesus darauf anzusprechen. Die Frau reagiert nicht weiter auf die Jünger, lässt alles stehen und liegen, läuft in die Stadt nach Sychar rein und sagt den Leuten, die da sind, Leute, kommt und schaut euch mal an, wen ich getroffen habe. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist das vielleicht der Christus? Im ersten Moment ist das jetzt nicht so überwältigend. Das klingt relativ wie ein typisches Gespräch, was Jesus führt, ja? Es sieht auch völlig normal aus. Jesus kommt zur Mittagszeit nach Sychar, in die Nähe von Sychar, an diesen besagten Jakobsbrunnen und setzt sich dahin, weil ihm halt matt im Kopf ist, weil er müde ist, besser gesagt, und schickt seine Jungs los, was zu essen zu organisieren. Und es sieht auch völlig normal aus, dass diese Frau da jetzt ankommt und er sie fragt. Ganz normal. Wenn ich jetzt aber mal genauer reingehe, fällt mir doch einiges auf, wo ich sage, na so normal ist das nun doch nicht. Das Erste, was mir sofort auffällt, ist, Jesus sitzt allein am Brunnen und die Frau kommt auch alleine. In der Mittagszeit. Das ist eine sehr persönliche Begegnung. Es ging Jesus darum, dass er dieser Frau wirklich persönlich und alleine begegnet. Jesus war es wichtig, dass diese Frau von den besagten Verhaltensnormen der Juden geschützt wird. Man darf nicht vergessen, dass alle Jünger Jesu Juden waren. Weil das Problem ist bei Juden gewesen, wenn sie Samariter sahen und auch vor allen Dingen Frauen, samaritische Frauen, die waren von Geburt an unrein. Also das ging schon mal gar nicht. Mit denen in Gegenwart, da in die Nähe zu kommen, schon hatte man verloren, dann hat man nichts mehr mit Gott zu tun gehabt. Da musste man eine echte lange Zeit lang Pause machen. Jesus begegnet solchen Personen, wo andere sagen, mit dem niemals, den berühren wir nicht mal. Der ist ja fast aussätzig. Dem begegnet er ganz persönlich. Solltest du jetzt denken, dass Gott ein Gott der Kirche ist, Gott ist so einer für große Gebäude, dann lass dir sagen, Jesus will dir persönlich begegnen. Nicht nur einfach so nebenbei, sondern ganz gezielt dir. Jesus beginnt dieses Gespräch und mittags um 12, eigentlich völlig logisch, es heißt, dass er Durst hat, ist nicht überraschend. Und er spricht diese Frau an und sie erkennt, er ist Jude. Ich meine, stellen wir uns die Situation nochmal bildlich vor. Ich weiß, wie ich gelebt habe, bevor ich Christ war. Ich weiß, wie ich heute lebe, wie ich Christ bin. Und manches Mal denke ich auch so, lieber nicht mit Jesus in Kontakt kommen, so manches Mal. Und jetzt steht dieser Jude da, dieser reine Jude, und spricht mich an und sagt zu mir so und so. Und ich weiß genau, er darf das eigentlich nicht. Und er tut es trotzdem. Also entweder ist der Kerl völlig beknackt, oder aber der will mir irgendwas deutlich machen, wo ich sage, kann ich nicht greifen. Denn diese Frau weiß anscheinend, dieser jüdische Kultus besagt, kein Kontakt mit Samariterinnen. Aber Jesus hat keine Angst davor, sich anscheinend unrein zu machen. So sehe ich, dass Jesus auf diese Frau zugeht und wie er das macht, ist fantastisch. Total freundlich. Diese Begegnung ist nicht nur ganz persönlich. Diese Begegnung ist sehr freundlich und total respektvoll. Das merke ich darin, wie er ihr begegnet. Er fordert sie ja dann auf, hol mal deinen Mann. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, hierin hast du die Wahrheit gesprochen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sie hat ja einiges gesagt. Sie hat einige Aussagen getroffen. Wie zum Beispiel, also Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Woher hast du denn bitte schön lebendiges Wasser? Mit anderen Worten, sie denkt, das ist lebendiges Wasser, was da im Brunnen ist. Aber lebendiges Wasser ist Wasser, das fließt aus einer Quelle in einem Fluss, aber nicht in einem Brunnen. Jesus sagt kein Wort dazu. Sie sagt zu ihm, bist du vielleicht mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Er hat sogar daraus getrunken mit seinen Kindern und seinem Vieh. Also wir gehören dazu. Jesus sagt nicht, du Moment mal, du hast was nicht verstanden. Du bist gar keine Jüdin. Du gehörst aus einem Völkermisch. Weißt du, vor ungefähr 700 Jahren, als hier damals Israel verschleppt worden ist und das Land hier unbewohnbar wurde, da hat so der König der Assyrer gesagt, wir wollen das Land nicht unbewohnbar lassen, wir schicken wieder irgendwelche Völker dahin. Wir deportieren die jetzt mal aus dem Land und schleppen die dahin. Naja, und die schleppten ihre eigenen Götter mit. Und dann waren so 5, 6, 7 Völker und dann tauchten auch noch ein paar Juden auf, aus gewissen Gründen. Und daraus wurde ein Völkermisch. Mischmasch. Und die beteten alle die wildesten Götter an. Und auch Jahwe. Die Juden sagten übrigens zu den Samaritern, sie sind Löwenproselyten. Mit anderen Worten, Leute, die auf der einen Seite zwar sich zum jüdischen Glauben bekehrt haben und zum anderen Seite aber auch noch anderes angebetet haben. Sie sagt zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Sie redet von natürlichem Wasser. Ich habe Durst, ich möchte gerne was trinken, also Wasser. Er redet nicht von natürlichem Wasser, er redet von geistlichem Wasser. In den ganzen Ausführungen reagiert Jesus nicht so, wie viele andere reagieren. Ich kenne viele Christen, wenn man da sagt, also es gibt 4 Bücher Mose und dann gibt es auch 3 Evangelien. Spätestens dann drehen alle durch. Nein, es gibt 5 Bücher Mose und es gibt 4 Evangelien. Überhaupt nicht. Jesus sitzt da ganz entspannt, obwohl sie noch viel größere Klopper bringt. Total respektvoll und lässt sie so stehen. Er zeigt ihr, ich nehme dich ernst. Er demütigt sie nicht, er ignoriert sie nicht, er beleidigt sie nicht. Ganz im Gegenteil. Wenn du jetzt denkst, Gott nimmt mich nicht ernst, der übergeht mich sowieso. Also wenn ich mein Verständnis von der Welt hier jetzt mal kundtun würde, würden mich hier sowieso alle rausschmeißen, so nach dem Motto, ich habe das ja so gelernt, ja. Dann will ich dir ganz deutlich sagen, dass diese Begegnung eine völlig andere Sprache spricht. Jesus begegnet dieser Frau in völliger Freundlichkeit und in völligem Respekt, ganz persönlich. Aber nicht, dass man jetzt sagt, also der ist jetzt so respektvoll und der ist jetzt so freundlich und hält sich so zurück. Also auch wenn ich die ganze Wahrheit kenne, muss ich ja nicht alles sagen, was wahr ist, ja, so nach dem Motto. Nein, Jesus bleibt ehrlich. Diese Begegnung ist eine ehrliche Begegnung. Er sagt zu ihr, Moment. Hol deinen Mann. Und sie reagiert, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, hierin hast du die Wahrheit gesprochen. Und fängt an, ihre Vergangenheit aufzuzählen. Du hast 5 Männer gehabt. Und der, mit dem du jetzt verheiratet bist, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Zu dem Zeitpunkt hieß das mit anderen Worten, mit dem bist du nicht verheiratet. Total ehrlich. Also die Schwierigkeit ist, was ist so schlimm daran? Was ist jetzt so problematisch, wenn man mit solchen Situationen zu tun hat? Die Frau wird als eine Frau aus Samarien bezeichnet, nicht aus einer Frau aus Sychar. So, als man mich vorgestellt hat, ich wohne jetzt in Remscheid, ich komme aus der Nähe von Hamburg, aus Lüneburg und ich könnte nicht mal so genau sagen, ich komme aus diesem oder jenem Ort, wir sind so viel umgezogen als Familie, das ist ganz schwierig zu sagen. Aber prinzipiell, wenn jemand aus einem Ort stammt, dann sagt man, er kommt aus diesem Ort. Darf ich fragen, wer ist hier in Remscheid geboren? Wer ist Remscheider? Ja, da sagt man, okay, das sind Remscheider. Wer kommt aus Solingen oder aus, Moment, warte mal, Rahle vorm Wald. Ja, das sind Leute aus Rahle vorm Wald. Ja, alle Ortschaften fallen mir nicht ein. Hückeswagen? Nein, okay. Solingen, Wuppertal, Solingen. Kronenberg, wie konnte ich nur? Kronenberg, ja. Darf man ja auch nicht Wuppertal sagen, habe ich mir sagen lassen. Ne? Das ist lebensgefährlich. Das ist also kurz vor der Steinigung, richtig? Ja, da habe ich mir gedacht. Ja? Also, mit anderen Worten, man betont also. Okay, alles klar? Gut. Also. Wie wir also merken, es gibt einen gewissen städtischen Stolz, ja? Drücken wir es mal so aus. Oder wenn man es andersrum sagt, der kommt aus diesem Ort und aus diesem. Diese Frau wird nicht als eine Frau aus Sychar bezeichnet. Die kommt aus Samarien. Und das Interessante ist, Wie kommt die nach Sychar? Das war zu der Zeit ein bisschen ungewöhnlich, wenn Leute so viel gewandert sind, außer sie waren Nomaden. Ja, Jesus geht immer wieder nach Nazareth, da ist er groß geworden. Immer wieder landet der in Nazareth. Interessant. Also es gibt so ein paar Ausleger, die sagen, ja, die war halt mehrfach verheiratet und ist geschieden. Mit anderen Worten, sie ist wohl nach Sychar gezogen aufgrund der Liebe. Das kommt mir so bekannt vor. Ja? Und der Fakt ist, da wo sie herkommt, muss sie nicht unbedingt den besten Ruf haben. Es könnte Liebe sein, weswegen sie nach Sychar kommt. Es könnte sein, dass sie auf der Flucht ist von übler Nachrede. Ja, bei so einer Geschichte. Das war noch vor, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, ist noch gar nicht so lange her, klingt jetzt ein bisschen alt, aber ist tatsächlich so. In den 50er, 60ern, wenn man dort alleinerziehende Frau war, Mutter war, das kam einer Steinigung gleich. Ja, also solche Frauen wurden definitiv geächtet und gemieden. Heutzutage sind es die Geschiedenen, die sind dann auch geächtet und gemieden häufig. Und sie flieht davor. Sie ist in diesem Ort Sychar und man stellt fest, dass sie dort schon ein bisschen länger ist, weil wann kommt sie denn zu diesem Brunnen? Mittags um 12. Wer würde bitte schön bei glühend heißer Sonne, 35 Grad im Schatten, so ein Brunnen ist ein Loch im Boden, da ist einfach nur der Boden aufgebrochen worden und dann ist der in diesem Fall über 23 Meter tief, stellt man sich an diesen Brunnenrand, an den Rand, wirft den Eimer mit dem Seil dran ins Wasser, hofft, dass der auch im Wasser ankommt und nicht auf dem trockenen Boden. Und dann zieht man diesen Eimer wieder raus. 10 Liter, 20 Liter, wie schwer auch immer. Und dann füllt man seine Krüge auf. Oder man tränkt die Tiere. Oder. Logische Schlussfolgerung, die kommt zu einer extrem schweren Arbeit in der glühend heißen Sonne an diesen besagten Brunnen. Also die Frau muss wirklich was auf dem Kerbholz haben, dass sie sich diese Last antut. Die will nicht mit Leuten zu tun, in Kontakt kommen, wo das Gelabere losgeht. Hast du die gesehen? Hey, weißt du, die hat nämlich so diese Richtung, ja? Und hast du gesehen, was? Die Frau ist aber trotzdem in der Stadt deutlich bekannt, weil sie geht am Ende dieses Gesprächs mit Jesus in die Stadt und sagt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Könnte das sein, dass er der Christus ist? Und daraufhin reagieren die Leute in Sychar. Und die reagieren nicht so, weil sie jetzt sagt, er hat mir gesagt, ich habe gestern Abend die Socken gestopft. Und er hat mir erzählt, wie ich vorgestern Hammel gekocht habe. Deswegen würde da keiner rausgehen. Das würde keinen Menschen weiter interessieren. Jesus zeigt, so sieht dein Vorleben aus. Ich weiß darum. Aber weißt du was? Damit habe ich eigentlich kein Problem. Das ist der Gegensatz zu den Juden. Wenn man in jüdische Christen, messianische Christen, lesen das und kriegen sofort einen Rappel. Also bitteschön, zweimal verheiratet, wenn dann der Mann gestorben ist. Okay, dreimal ist auch noch gut. Aber viermal, jetzt ist aber wirklich Schluss, ja? Jetzt musst du dich aber langsam mal beruhigt haben. Die ist fünfmal verheiratet gewesen. Also entweder hat sie eine unheimlich gute Pilzsuppe gekocht oder aber sie hat sich scheiden lassen oder wurde geschieden, wie auch immer. Und jetzt lebte sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war. Und das nennt man in der Bibel Hurerei. Und das galt unter den Juden als Steinigungsgrund. Aber ganz im Gegensatz dazu, Jesus verurteilt sie nicht. Jesus sagt dir ganz persönlich, ganz direkt und ehrlich, du pass auf, so sieht es wirklich aus. Ich weiß darum. Nicht, dass du denkst, dass ich es nicht sehe. Aber er stellt sich da nicht hin und sagt, du, von wegen. Ganz im Gegensatz. Das heißt mit anderen Worten, Jesus verschweigt nicht, was im Leben des Einzelnen gelaufen ist. Er spricht einen schon drauf an. Aber er verurteilt dich nicht. Egal, was du getan hast. Ich könnte Geschichten erzählen, die wollen wir gar nicht hören. Aber wenn man mein Vorleben so erwähnen würde, dann würde man wahrscheinlich in 2/3 aller Gemeinden mich rausschmeißen, ehe ich richtig drin bin. Und ich denke, viele von uns kennen das. Sagen, also wenn man das wissen würde, ich hatte gerade hier in einer dieser, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, einer dieser Zeitschriften von euch, da sind eine eine Erzählung von jemandem, der homosexuell ist und bei den Jesus Freaks ist. Ja, ich weiß nicht, habt ihr das gelesen? Das ist jetzt nicht negativ, meine ich jetzt nicht. Er schreibt aber als Selbstzeugnis, deswegen steht auch sein Name nicht dabei, ich schreibe anonym, weil ich würde sonst hier rausfliegen. Bei Jesus fliegt man nicht raus. Das finde ich gut. Ich möchte dir Mut machen. Jesus weiß das. Aber, und das ist das große Aber, weil er dir persönlich begegnen will, will er dir respektvoll begegnen, ehrlich begegnen, aber nicht verurteilend. Das interessiert Jesus gar nicht. Nur ist es so, er sagt, das sieht so aus und sie reagiert mit einer Frage. Ja, wo geht denn jetzt das mit dem Anbeten los? Wie geht denn das? Und Jesus sagt jetzt nicht, Moment mal, ja? Ja, das Thema haben wir jetzt noch nicht fertig bearbeitet. Ja, ganz im Gegenteil. Jesus geht auf ihre Frage ein und lässt das stehen. Der bohrt nicht mit dem Finger in der Wunde. Der bohrt da nicht und guckt mal, ob er sadistisch vielleicht was erleben kann. Überhaupt nicht. Und wenn sie jetzt die Frage stellt, wo soll ich denn jetzt anbeten, schließt sich der Kreis. Jesus sagt doch zu Anfang, wenn du mich betest, würde ich dir lebendiges Wasser geben, das in das ewige Leben fließt. Materia hatte gefragt, oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Sein Herzenswunsch und in diesem Fall auch dieser Herzenswunsch dieser Frau. Es gibt da nur ein kleines Problem. Dieses Problem ist nämlich, dass diese Frau so viel oben aufliegen hat, dass dieser Herzenswunsch gar nicht hochkommen kann. Da ist das Problem mit den Nachbarn. Da ist das Problem mit der Arbeit. Da ist das Problem mit diesem. Und da ist das Problem mit jenem. Und dann hast du diese Rechnung. Und dann ist das Problem mit den Kindern. Und da ist das Problem mit dem Vermieter. Und so viele Alltagssorgen, die den Herzenswunsch unterdrücken. Und das ist faszinierend. Jesus begegnet dieser Frau sehr zielgerichtet, aber trotzdem nicht aggressiv. Er lässt die Frau gewähren, heißt es so schön. Er lässt sich nicht vom Ziel abbringen. Der beginnt und endet das Gespräch eigentlich mit der Aussage, wie kommt man denn jetzt in den Himmel? Aber, und das finde ich faszinierend, so wie er das macht, lässt er die Frau erstmal ihre Sorgen auspacken. Ganz interessant. Ohne, dass sie es merkt. Was für ein Seelsorger. Sie kommt zum Brunnen, hofft, keiner ist da. Jetzt spricht sie einen Jude an. Um Himmels Willen, was passiert als nächstes? Was wird der sagen? Und er sagt gar nichts. Er lässt sie ihre Welt vorstellen. Und wartet auf diesen Moment, wo sie loslassen kann von der Oberfläche. Dann kommt die Frage plötzlich, ja, wie geht denn das mit Beziehung mit Christus? Wie geht denn das, in den Himmel zu kommen? Und das ist auch, wer von euch arbeitet in dem pädagogischen Bereich? Ah, das ist gut. Klassisches pädagogisches Stilmittel ist Impuls geben, ne? Ich spreche etwas an, ohne viel zu tun. Und dann fängt sich etwas an zu bewegen. Ich bin ja Fahrlehrer, hatte ich ja so nebenbei erwähnt, weil es ein Teil der Predigt lustigerweise. Wieso bloß? Und es gibt eine Art zu bremsen. Da geht der Schüler mit voller Brutalität auf die Bremse und daraufhin kommt zum Schluss die Verbeugung, dieses Dankeschön bestehen. Ja? Das nennt man progressives Bremsen. Also einfach reintreten, bis die Karre steht und dann schlägt man mit dem Kopf vorne auf dem Lenkrad auf. Und dann erklärt man dem Schüler, pass mal auf, du machst jetzt Folgendes, du trittst jetzt die Bremse ruhig ein bisschen stärker, während wir fahren und jetzt langsamer werden wollen. Und je langsamer das Fahrzeug wird, umso weniger gibst du Druck auf den Fuß. Du nimmst den Druck nach und nach vom Bremsfuß wieder weg. Degressives Bremsen. Erst stärker und dann schwächer. Und das habe ich meinen Schülern immer wieder erklärt. So, und dann hatte ich eine Schülerin dabei, die hat das versucht und hat versucht, so zu bremsen, dass zum Schluss kein Ruck mehr da war. Sie hat es hinbekommen, also ganz abgesehen davon. Der zweite Schüler versucht das und irgendwann erzähle ich das einem vierten oder fünften Schüler, dass die das getan haben, wie ein Wettbewerb. Was meint ihr, was ist passiert? Dieser Wettbewerb wurde viel größer. Jetzt wollten die das auch probieren. Ich habe nur erzählt, dass die das gemacht haben. Ich habe nicht gesagt, du musst das machen. Jetzt wollten die von sich aus das erreichen, dass ich sage, jawohl, das war klasse. Kein Ruck zum Schluss. Super. Pädagogisches Hilfsmittel. Ohne, dass ich mich anstrenge, tun die das. Ich brauche nicht diskutieren, ich brauche nicht meckern. Die machen das freiwillig. Voll gut. Bitte? So wie ich dort einen kleinen Stupser gebe in diese Richtung, macht Jesus das hier auch in dem ganzen Gespräch. Er gibt einen kleinen Stupser in die Richtung, guck mal, da ist das, ich weiß es. Guck mal, so sieht's aus. Oder aber er fordert sie raus, ihre Gedankenwelt zu offenbaren, zu sagen, das ist aber unser Vater Jakob. Er sagt nichts dagegen. Es gibt einfach Dinge, die müssen gesagt werden und es gibt Dinge, die müssen nicht gesagt werden. Diese Eingangsfrage und ihre Aussage, ich weiß, dass der Messias kommt und er wird uns alles sagen. Und Jesus reagiert da und ich liebe diese Aussage, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da nur rein? Wenn Jesus einem Menschen begegnet, dann nie mit Gewalt. Nie. Er kommt der Person auf seiner Ebene entgegen. Also, wenn ihr Christus begegnet, wird das nie so sein, von oben so. Deswegen, ich sagte, das war die Antwort eigentlich auf die Predigt. Das fand ich total klasse. Ihr müsst keine Angst haben zu sagen, oh, also Gott erwartet jetzt das von mir. Oh, Gott erwartet jetzt das von mir. Oh, diesen Ansprüchen kann ich gar nicht, wie nennt man das, gar nicht genügen. Ganz im Gegenteil. Jesus wartet, bis ihr kommt. Er lässt euch gewähren, wie ihr seid. Er misshandelt niemanden, er zwingt niemanden, er vergewaltigt keinen. Und er geht nicht über deine Begrenzung hinweg. Er wartet, bis du sie loslassen kannst. Jetzt gibt es die andere Variante, dass man sagt, ja, damit habe ich gar kein Problem. Hallo, ich bin so locker mit Jesus unterwegs. Mensch, weißt du, wenn du wüsstest, ich bete jeden Tag 2 Stunden, ich lese mindestens 4 Stunden in der Bibel, arbeiten macht der andere. Ja, ich bin so geistlich, ich bin so heilig. Da merke ich, dass diese Geschichte mit Jesus und der Frau 2 Richtungen aufweist. Das ist eine duale Begegnung, obwohl es da gar nicht so steht, lustigerweise. Denn während er mit der Frau redet, wo sind denn seine Jünger? Die sind Essen kaufen losgezogen. Lustig, ne? Die Frau ist im Gespräch mit Jesus, die hält die geistlichen Gespräche. Was machen die Männer? Einkaufen. Essen einkaufen. Das ist erschreckend, ich weiß, aber es ist so. Ja? Die Jünger sind in der gesamten Unterhaltung abwesend. Und das finde ich so faszinierend. Jesus begegnet dieser Frau und schützt diese Frau. Und umgekehrt, Jesus begegnet dieser Frau und schützt seine Jünger. Was hätte denn passieren können? Die Jünger sind dabei. Die Frau kommt. Jetzt geht's los. Die Frau, was willst du denn hier? Da kommt hier jemand rein. Ja? Ey, was bist du denn für einer? Ey, ich weiß doch genau, du wohnst da und da. Ich habe dich doch schon gesehen. Hallo, wenn jemand das erlebt, wie lange wird er wohl bleiben? Ganz im Gegenteil. Die hätten die Frau vielleicht sogar weggeschickt. Komm, du störst. Ja, du hast hier gar nichts zu verloren. Weil es ist so, die Jünger kommen zurück, bringen das Essen mit und sagen, sehen, wie Jesus mit der Frau redet, aber gehen nicht hin, weil sie trauen sich nicht, steht da. Jesus zu sagen, was redest du mit der? Oder andersrum, Weib, was hast du mit Jesus zu schaffen? Was willst du von dem? Kein bisschen. Überhaupt nicht. Jesus lässt es nicht zu, dass wenn du zu ihm kommst, jemand kommt und dich wegdrückt und wegdrängt. Andersrum, vielleicht bist du jemand, der sagt, ich habe damit kein Problem. Aber in Wirklichkeit bist du auf dieser Seite eingesperrt. Du bist so in diesen religiösen und kulturellen Verhaltensnormen verhaftet. Es geht gar nicht anders. Ich kenne das selber. Wer kennt den Film Die Passion Christi? Ja, ne? Die Passion von Mel Gibson, dieser Film. Ich bin in diesen Kinofilm gegangen mit der aufgeschlagenen Bibel im Kopf. Ich habe die vier Evangelien nebeneinander gelegt und guckte mir den Film jetzt an. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich gar nicht, aber das ist immer so ein Problem für Exegeten. Ja? Jetzt läuft der Film und jetzt vergleicht man. Okay, das ist jetzt Johannes 1, 13 und das ist Lukas 4, 15 und das ist Matthäus 13, 26 und so weiter und so weiter. Und dann gucke ich mir den Film so an und gehe die ganze Zeit im Kopf das Evangelium durch und suche immer nach Vergleichsstellen. Und entdeckt plötzlich, ha, das ist aber nicht in der Bibel, das ist so nicht richtig. Und merkt gar nicht, wie eingesperrt ich in meinem Kopf bin. Irgendwann stolper ich über mich selber und sage, was mache ich hier eigentlich? Warum hat Mel Gibson diesen Film gedreht? Was wollte er denn wirklich damit tun? War das jetzt so wichtig, ob die jetzt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand den Stein aufgehoben haben? War das jetzt so wichtig, ob die Frauen da saßen und die Männer da saßen? War das jetzt so wichtig? Oder war es viel wichtiger festzustellen, dass Christus für meine Sünden so extrem leiden musste? So hätte es aussehen können. Ja, ich kann nun keiner sagen, das war exakt so, weil die Schwierigkeit ist einfach, keiner war vor knapp 2000 Jahren dabei. Das ist etwas länger her. Wenn Jesus Menschen erreichen will, interessieren sich kulturelle und religiöse Verhaltensnormen nicht. Jesus ist uninteressiert daran. Schau mal, es ist nämlich nicht schlimm, eine Schräglage zu haben. Das ist nicht schlimm. Es ist schlimm, wenn ich erkannt habe, dass ich eine Schräglage habe und sie nicht loslassen will. Das ist schlimm. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wäre es wichtig, zwischendurch mal anzuhalten und geistliche Inventur zu machen. Wo stehe ich eigentlich? Wie denke ich denn über die Dinge? Bin ich denn noch an der Bibel dran? Bin ich noch im Gebet? Bin ich noch mit Jesus im Gespräch? Oder bin ich so in dem verhaftet zu sagen, das geht so und so und so und so? Ja? Das steht zwar nicht in der Bibel drin, ist aber total biblisch. Das wäre jetzt so die Extreme. Und wenn ich dann überlege, lieber nicht. Ich überprüfe mich lieber hin und wieder mal und frage mich, Jesus, laufe ich denn noch in deiner Spur? Gehe ich dir noch hinterher oder laufe ich schon vor dir weg? Du kommst später nach? Oder laufe ich vielleicht sogar neben dir und merke gar nicht, dass ich auf der falschen Gleise laufe? Oder noch schlimmer, bin ich stehen geblieben, habe mich umgedreht und sehe meine eigene Welt? Kehren wir zurück zum Eigentlichen. Zu Christus und seiner vergebenen Liebe. Jesus wird niemanden ablehnen, der zu ihm kommt. Niemanden. Er sucht nach Begegnung auf einer sehr persönlichen Weise, die total freundlich und respektvoll und ehrlich ist. Jesus verliert nicht aus dem Auge, wo er hin will mit uns. Christus macht nichts unabsichtlich. Das, was Jesus tut, ist absolut durchdacht und geplant, ohne Ausnahme. Jesus liebt uns und will uns, egal was wir gemacht haben, und es ist egal, wie wir geistlich dastehen, Jesus will uns an sein Herz ziehen, dass wir sagen können, Jesus, ich will nur noch sagen können, du und ich, wir beide, wir sind eins. Mehr will ich nicht mehr sagen. Amen.